Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin.
Herzlich willkommen bei Anruf. Hey, schön bist du.
Hey, schön bist du da. Heute reden wir über Mental Load, die unsichtbare Dauerbelastung im Familienalltag. Mental Load, der Begriff, der taucht inzwischen überall auf und die meisten Eltern kennen ihn nur allzu gut. Aber was steckt eigentlich dahinter? Warum tragen vor allem Mütter meistens die mentale Hauptverantwortung für Familie, Alltag und Organisation? Wir reden darüber, was die dauerhafte mentale Last psychisch, neuronal und körperlich mit uns macht und warum dass sie so erschöpfend kann sein. Außerdem teilen wir mit euch konkrete Inputs und hilfreiche Tools, mit denen sich der Mental Load im Alltag reduzieren
lässt. Du hast das Einleiten ja schon gesagt, Elian. Kannst du mal genau sagen, um was geht es? Was bedeutet Mental Load?
Also Mental Load, zu Deutsch mentale Last, das umfasst eigentlich alle sichtbaren und vor allem alle unsichtbaren Aufgaben rund um Planung und Organisation in einem Familienalltag. Also es sind ganz viele Denkleistungen da damit gemeint, die nicht sichtbar sind und wo das Gegenüber vielleicht manchmal gar nicht mitbekommt, an was das da alles muss gedacht werden. Und auch typisch für Mental Load ist, dass die Hauptlast auf einer Person liegt. Also es ist wie so, dass alle, wie vom Spinnennetz, dass alle Fäden bei einer Person zusammenkommen und meistens ist das eben die Mutter. Und was auch noch die Mental Load bezeichnet, ist, dass für die Tätigkeiten häufig wenig Wertschätzung einem entgegenkommt. Also es sind so wie die Sachen, wo echt so, weil sie eben meistens unsichtbar sind, aber wie selbstverständlich dazugehört. Man merkt gar nicht, was für ein Aufwand dahinter steckt. Es ist normal, dass das alles gemacht ist. Es ist normal, dass das funktioniert, dass man pünktlich ist, dass eingekauft ist, dass es einigermaßen super ist, dass alle Kinder das haben, was gebraucht wird, oder? Und es fällt häufig eben erst dann auf, wenn mal etwas nicht klappt. Darum ist es auch eine Art so ein ja, so ein bisschen defizitorientiert. Oder wenn alles läuft, wird es, wie gesagt, nicht wahrgenommen. Das ist wie, wenn man über ein Auto hat und man ist gar nicht irgendwie dankbar, dass das Auto jeden Tag fährt, aber wie der Motor springt mal nicht an, oder das Auto muss in die Garage, dann wird es irgendwie kompliziert.
Ja, der Klassiker, oder, wo ich jetzt von meiner Arbeit her kenne, ist, wenn es Mami der grosse Zeh gebrochen hat und jetzt Stöcke hat, dann wird es schwierig, wie den Kinderwagen zu stossen, um in Therapie zu kommen.
Ah, oh, ja?
Also zum,
ja,
Beispiel. Genau. Und dann ist es so, ja, das könnte ja vielleicht noch der Papi übernehmen, aber dann ist es schon schwierig, oh nein, wegen der Arbeit. Und dann habe ich ja eigentlich noch mein Vereinstreffen. Und ja, dann musst du es halt umorganisieren. Also es klingt jetzt so banal, aber in meinem Arbeitsalltag passiert das immer wieder, dass halt Unvorhersehbares passiert. Und dann einfach die Mütter sagen, oh, es tut mir leid, ich habe das vergessen, eben, es ist noch etwas Zusätzliches gekommen. Und ja, dann wankt das Konstrukt. Und was du auch sagst, das Unsichtbare, also das kennen wir ja alle.
Ja. Karin, das ist ein super Beispiel, das du jetzt hier gebracht hast. Und man merkt daran gut, dass eben alles kompliziert wird, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft und der Mental Load einem dann quasi um die Ohren fliegt. Und mir ist das heute Morgen ähnlich gegangen. Oder? Unsere Kinder, die haben in die Schule müssen, wie immer eigentlich, und da haben wir eigentlich einen festen Ablauf. Aber jetzt haben die noch Verkehrsunterricht gehabt und vorher hat die eine Tochter noch schon um 10 vor 8 Uhr noch zum Kieferorthopäden rasch müssen. Das geht damals 5 Minuten, aber der Termin ist einfach schon gestanden und dann nachher mit dem Velo und mit den Kleinen. Und das war eine andere Organisation mit allen 4 Kindern. Und dann ist auch noch scheiss Wetter, gell? Also es regnet auch nur. Dass eigentlich würdest du sagen, also so würde er eigentlich bei dem Wetter nicht mit dem Velo gehen. Und ich habe nachher auch noch Termine gehabt. Also mir ist buchstäblich wirklich irgendwie alles um die Ohren geflogen und ich habe alles müssen reorganisieren, um meinen Mann beten, die Kleinen zu bringen, während ich mit den Grossen schaue und so weiter. Und die Velo, heute Nachmittag oder heute Abend wird es ja noch mehr regnen. Und nachher haben sie eben noch Beachvolleyballtraining statt Volleyball. Und dann ist es noch mal anders und dann haben wir noch die Velo dort stehen und wahrscheinlich müssen wir am Abend dann noch im Schiffwetter die Velo holen und ja, mal schauen. Also es ist einfach, ja.
Aber du bist so, nur am Planen.
Es ist alles nicht dramatisch eigentlich, nein, oder? Nein. Aber du kannst ja gleich nicht einfach sagen, oh, meine Kinder kommen jetzt nicht in den Verkehrsvelo-Unterricht und der Zahnarzt kann ich auch nicht einfach können, oder? Also das ist so ein bisschen der alltägliche Wahnsinn. Und ich sage jetzt, da ist nichts emotional Schwieriges dabei gewesen. Das kann ja dann auch noch sein.
Es ist das, was du jeden Tag als normal empfindest. Es ist das, was du jeden Tag machen musst, in welcher Reihenfolge, welche Priorität, was kann ich wie, wenn erledigen. Also es ist eine laufende Planung. Du baust dir einen Weg gleichzeitig, während du läufst, oder? So, das ist mein Bild, das ich immer habe. Ich nehme Mörtel und einen Ziegel, also respektive eine Bodenplatte, und dann baue ich das, meinen Weg dort an, und dann weiss ich erst dann, wo ich jetzt an, also ich weiss schon, wo ich
es gibt doch die Pfadispiele, wo der hintere Holzbretter immer wieder musst vorlegen und nachher drauflaufen. Genau. In wilden Zeiten ist es dann eben manchmal so mit dem Mental Load, ja. Wenn du alles irgendwie musst probieren, unter einen Hut zu kriegen. Und
wir haben ja noch etwas zusätzlich. Es ist ja nicht nur Mental Load, den wir haben als Eltern, sondern wir haben ja auch noch den Emotional Load. Das ist ja auch noch ein Begriff, der sehr bekannt ist. Wie das Wort schon sagt, wir haben noch Gefühle, die wir zu tragen haben.
Genau. Ja, und ich glaube, diesem Thema werden wir uns sicher dann nochmal spezifisch zuwenden. Aber einfach, dass wir das kurz auch ein bisschen voneinander abgrenzen können. Jetzt bei meinem Beispiel von heute Morgen, oder, wo ganz viel Planung und mentale Last dabei ist. Aber wenn man sich dort jetzt vorstellt, dass vielleicht noch irgendwie ein Kind einen Meltdown hat oder vor irgendetwas Angst hat oder so. Zum Beispiel vielleicht Angst hätte vor dem Velofahren in der Schule oder vor irgendeiner Situation mit einem anderen Kind irgendwie Stress hat in der Schule. Dann hast du noch den ganzen emotionalen Teil, den du auch noch irgendwo mitdrehst und auch mitfühlst mit deinem Kind.
Ja. Oh, das fühle ich im Fall sehr gut mit. Also die Phase, die wir hatten mit Abgeben in der Kita oder Abholen von der Kita oder von der Schule heimkommen, Tränen, Ausbrüche oder Streit, der passiert ist mit anderen Klassenkameraden. Also das sind schon auch Situationen, wo so, oh, musst du das auffangen, machst du ein Gefäß auf, um das eben auffangen können, bestenfalls. Ja. Und ganz ehrlich, also manchmal kannst du es im Fall nicht. Da bin ich auch faul. Entschuldigung, weißt du, das mit der, ich nenne ja das auch Tabs offen. Also ich sage ganz böse. Ich habe 28 Sachen, die ich noch daran denken und erledigen muss. Und ich komme mir manchmal vor, eben mit diesen Bällen am Jonglieren in der Luft. Und dann kommt mein Kind, Tränen überströmt, übertrieben. Aber mega traurig und braucht gerade Mami und das braucht auch Raum und Zeit und das möchte ich dem Kind ja auch geben.
Aber und dann gehen all deine Bälle, die in der Luft hast, gerade runter.
All meine Bälle runter. Ja. Und dann muss ich überlegen, wie kann ich das jetzt delegieren oder umorganisieren, das braucht wieder Zeit. Und weißt du, ich wollte ja meinem Kind die Wichtigkeit auch geben. Du bist mir wichtig, deine Emotionen sind mir wichtig, sie sind richtig und gut, du darfst sie zeigen, oder? Das ist mir ja auch ein Punkt. Und gleichzeitig merke ich, hey, und ich zerrisse mich.
Oder? Ja, eben für dich brauchst du da auch noch Zeit, oder? Für deine Emotionen, gell? Aber eben, wir haben ja gesagt, wir vertiefen den Emotional Load ein anderes Mal. Aber was ich da vielleicht abschliessend noch dazu sagen, oder? Wenn man merkt, die emotionale Last ist auch immer hoch, oder? Und man merkt an gewissen Orten, wie eben zum Beispiel so Übergabesituationen, Übergangssituationen, Kinski, Kita, Schule etc., dass da eben auch immer viel Spannung rum ist. Dann muss man eben wie für die emotionale Last muss man dann eben auch noch im Mentalen auch noch wie einen Zeitraum einplanen. Und klar, den Emotional Load, den kannst du noch weniger vorhersagen als den Mental Load.
Das ist so.
Das ja. ist, also, es gibt vielleicht Situationen, wo man weiss, die sind immer streng und dort lohnt es sich dann wirklich eben irgendeinen Zeitraum einzuplanen, dass man dort ja, einfach ein Zeitfenster auch hat und weiss, zum Beispiel nach der Kita muss ich das erste Kind abholen und sie müssen einfach ankommen, oder? Und dass man dann nicht gerade zum nächsten Programmpunkt hetzt. Und das ist dann eben auch wiederum mentale Planung, oder? Wo du eigentlich mit deinem Gedächtnis bewusst machst, weil du weisst, was das deine Kinder und was du dann vielleicht selber, was die ganze Familie dann vielleicht braucht.
Und ganz ehrlich, Eliane, mich stresst das amix brutal. Ja. Weißt du? Immer an alles denken. Aber wirklich an alles denken.
Ja, hey,
vom ÖV-Billett über, wo sie noch kleiner gewesen sind, Ersatzkleidung, wo sie grösser sind, hat sie ihr U-Abo dabei, ist es gelöst? Also sie haben jetzt ein mega cooles System, auf das gehe ich jetzt nicht ein, aber du musst ja dran denken. Du musst
hey, also ganz denken. Ehrlich, ich weiss im Fall nicht, ob mir der Buspass rausschlägt, aber ich habe das Ding einfach, damit ich mir keine Gedanken muss machen bei den Kindern. Nein, ehrlich, ich bin es mal alleine grob durchgerechnet und ansonsten von mir kauft einfach den Buspass fertig.
Gell?
Ja, nein!
Und gleichzeitig müssen wir ja auch ehrlich sein, wir müssen dann auch aufpassen, dass wir nicht in die Vermeidungsfalle gehen. Weißt du, das ist jetzt so ein grosser Aufwand, ich habe die Ressourcen und die Kraft gar nicht. Ich vermeide. Oder ich habe den Wunsch, ich will so wenig Stress wie möglich. Da sind wir jetzt in einer Erziehungsseite, wo wir jetzt mal auslösen. Aber es ist ja auch menschlich, dass das mit mir passiert. Und du weißt ja noch mehr, was passiert denn mit mir, mit meiner Psyche? Weißt du, wenn ich in dem Stress und am Ende ist es ja auch unbefriedigend. Sorry, ich bin ja nie fertig.
Ja, nein, das ist so. Mir ist jetzt gerade irgendwie ein Bild in den Sinn gekommen und das ist ein Spruch, aber ich kriege ihn leider nicht mehr ganz zusammen. Aber es geht irgendwie wiederum, wenn du gesagt hast, nicht vermeiden. Und dann ist mir das Bild in den Sinn gekommen von einem Reiter mit einem Ross, wo dann einfach das Ross läuft, oder? Und der Reiter lässt irgendwie Zügel los und steuert nicht mehr. Oder? Ja. Das darf natürlich nicht passieren. Also nach dem Motto, ich lasse einfach irgendwie...
Lass laufen.
Lass laufen, sondern du musst ja doch noch irgendwie... Ja, weil wodurch will ich eigentlich? Ja, mein Pferd weiss, wo es durchgeht, aber ich weiss es eigentlich nicht und bin einfach gehetzt im Alltag und reite da mit. Oder? Sondern ich glaube schon wichtig, dass man auch bewusst tut steuern, oder? Und bewusst schaut, was ist mir dann wichtig.
Einmal mehr sind wir bei der Verantwortung der Eltern. Mhm. Ich bin Elternteil, ich habe die Führung in dieser ganzen Familie. Ich rede jetzt von mir, wir sind ein Team. Ich meine beide Elternteile. Es wird einfach sehr oft mehrheitlich auf eins reduziert, aber das können wir dann auch noch. Mhm. Also weißt, wenn ich so an mich denke, ich habe dann einfach so viele Tabs auf. Ich habe also eine To-Do-Liste und dann noch eine zweite, dritte, vierte To-Do-Liste. Und irgendwie versuche ich das in meinem Kopf von dir gelernt. Ich schreibe faule Person. Aber es macht ja etwas mit mir und ich merke auch, es ist so anstrengend und eigentlich, Entschuldigung der Ausdruck, macht es mir auch gesagt pissig, weißt? Weil Kopfdeli, ich werde nicht fertig. Ja. Was ich vorher gesagt habe, ich will meinem Kind ja dann emotional abholen, aber ich muss ja auch die ganzen Sachen machen. Mhm. Und ehrlich gesagt, das ist so frustrierend.
Ja, du merkst, dass du wie nichts gerecht wirst, oder? Nicht den Ball, den du gerade jongliert hast und nicht deinem Kind in dem Moment, ja.
Ja, genau. Das ist schon sehr unbefriedigend.
Ja, also ich glaube, da sprechen wir für alle, weil mir geht das auch so. Und ich glaube, das kennen wirklich alle, dass man da immer mal wieder an Grenzen kommt, wo man merkt, das ist mir zu viel, ich werde nichts gerecht und ich würde am liebsten eigentlich den Kopf in den Sand stecken. Und das ist ja ein total unbefriedigender Zustand. Und wenn man da die verschiedenen Tabs offen hat, oder, dann ist es ja eigentlich so, da wird einem ja wie Multitasking wird von einem verlangt. Aber unser Gehirn ist eben nicht so Multitasking-fähig, wie wir meinen. Das kommt eben darauf an, welche Tätigkeit es betrifft. Ja, also wir können zum Beispiel Velo fahren und gleichzeitig schwätzen. Wir können auch Auto fahren, oder? Und gleichzeitig noch diskutieren. Oder das sind andere andere neuronale Prozesse. Wir können schon gewisse Sachen multitaskingmäßig machen oder kochen und Gemüse schnipseln und nebenbei noch mit den Kindern schwätzen. Mhm. Aber planerische Tätigkeiten, wo alle unser Frontalhirn brauchen, können wir nur seriell machen. Das heisst nacheinander. Oder? Und nicht parallel. Parallel wäre Multitasking, wenn ich es eben gleichzeitig machen kann. Und wenn wir planen, dann müssen wir ganz, ganz viele Entscheidungen treffen. Und das sind so Wenn-Dann-Situationen. Und gerade wenn wir einen sehr vernetzten, verschachtelten Alltag haben mit steigender Anzahl Kind und ich persönlich finde auch mit steigendem Alter von den Kindern wird es auch komplexer, wenn die Kinder verschiedene Tätigkeiten, Hobbys, Freunde, was auch immer haben, oder? Je komplexer da der Alltag ist, umso komplexer ist auch die ganze Familienorganisation. Es ist eine andere Herausforderung, wie wenn sie klein sind. Ich finde, es sind einfach unterschiedliche Challenges, Ansprüche, die man dann hat. Aber kommen wir wieder zurück zu dem Entscheidungen treffen. Es sind dann ganz viele kleine Entscheidungen, die ich eigentlich immer treffen muss, wenn ich etwas abmache, wenn ich etwas mir zurechtlege, wenn ich zum Beispiel, ich bestelle jetzt zum Beispiel online Essen, oder? Da beim Essen bestellen, und ich muss jedes Mal noch mehr oder weniger die Freizeitplanung und die ganze Familienlebensgestaltungsplanung für die ganze Woche im Kopf haben.
Ja.
Damit ich so plus minus bestelle. Und wenn ich einfach nur drauf losbestelle, dann haben wir am Schluss irgendwie zu viel Fleisch oder ich muss nachher noch irgendetwas eingefrieren, weil es schlecht wird und so weiter.
Mhm.
Oder? Und das sind dann so die Vernetzungen, die dann eigentlich das Ganze so komplex machen und so streng machen und wo ja dann auch so kleine Frustrationserlebnisse dann wiederum bietet, wenn ich dann merke, irgendwie, es ist eben nicht rund gelaufen oder mir fehlt etwas, jetzt haben die Kinder noch irgendwie Schulausflug gehabt und ich habe keine Snacks eingekauft, oder? Also das sind so kleine Alltagsdetails und die sind ja alle irgendwo nicht tragisch, aber es sind wie so kleine, ich sage mal, wie so kleine Bügelperlen. Wir kennen doch alle Bügelperlen vom Basteln von den Kindern und dann hast du einfach überall die Bügelperlen.
So, wenn Basel würde man sagen, noch Räppli nach der Fastnacht findest du im August auch noch. Findest du sie auch noch, genau.
Ja, genau. Mhm. Aber so wie so eine riesen Büchse, Bügelperle durcheinander, oder? Und du solltest die irgendwie sortieren.
Mhm.
Und faktisch, wenn du so ein Fässchen Bügelperlen anschaust, du bist ja nie fertig.
Ja.
Und du hast durch das, was mit unserem Hirn eben passiert, du hast kein Erfolgserlebnis. Und dadurch bleibt das Belohnungserleben aus. Also der Dopamin-Push, den wir überkommen, die Dopaminausschüttung, die fehlt dann, weil du nie fertig bist.
Du kannst kein Höckchen dahinter dran machen.
Du kannst kein Höckchen dahinter setzen, genau. Du kommst nicht zum Ende. Und deswegen ist also eins von diesen Tools, die ich doch empfehle, ist eigentlich sind schon To-Do-Listen, damit man Häkchen machen kann. Aber auch die sind ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Man muss einfach schauen, dass man nicht zu viele To-Do-Listen hat. Oder? Sondern dass man die sinnvoll und gut einsetzt. Dann sind sie nämlich etwas sehr Heilsames und sehr Erfreuliches. Weil eben, dann gibt es wenigstens ein kleines Dopaminschübli, wenn man etwas kann abhäkeln.
Also es ist ja so, wenn du etwas fertig machst, das finde ich auch schön beim Arbeiten. Ich bin irgendwann mal fertig. Ich habe irgendwann mal eine Behandlung beendet.
Du weißt, wie viele Patienten hast du gehabt hast, wer
genau,
es du gehabt hast.
Das ist herrlich, genau.
Ja.
Mhm.
Genau.
Aber im Alltag mit einer Familie hast du das nicht. Es ist ein Rad, oder? Es ist ein Kreis, es von da, es endet eigentlich nie, es geht immer weiter.
Mhm.
Und das ist ja so schwierig und das tut dich ja auch irgendwo innerlich in einen Spannungszustand bringen.
Genau,
du musst immer an alles denken. Pass auf, dass ich nichts vergesse.
Ja.
Du kannst ja auch checken. Darum finde ich die Checkliste auch nicht schlecht, wie du sagst, aber es soll mich nicht belasten. Ich möchte mich nicht noch zusätzlich mit dem müssen aufhalten, sondern es ist eine Hilfestellung an mich.
Ja, ja. Ich meine, man muss auch schauen, wie man sie verwendet. Gell? Man darf natürlich dann nicht den Anspruch haben, dass ich da alles abhökeln kann, sondern dass man sich dann vielleicht vornimmt, ich nehme mir irgendwie zwei wichtige Punkte für den heutigen Tag vor.
Ich hatte ja vorher noch wegen der Botenstoffe im Hirn gehabt, allgemein das Nervensystem. Das ist ja das, was wir beide auch bemerken an uns, aber wir wissen es auch von unseren Ausbildungen her, eben wenn wir Dopaminausschüttung haben, dann fühlen wir uns wohler und wenn wir in Stress sind, dann kommen wir auch in einen Sympathikus hinein. Wir haben den Parasympathikus und den Sympathikus. Und wenn das regelmäßig kommt, das Alarm, 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 hast du es vergessen, pass auf, also es ist Gefahr.
Ja, es wird dir ständig eigentlich immer gesagt, pass auf, du darfst es nicht vergessen,
Ja.
Ist wichtig.
Wir haben es doch noch, gell, in der Folge Stress sehr ausführlich davon gehabt. Was das es ist mit uns macht, in unseren Körper, in unseren Hirnis. Dort gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch davon gehabt, dass wir Frauen ja sehr ausgesetzt sind, Stress zu haben in unserem Alltag. Und somit mehr Frauen, mehr Mütter. Und da komme ich zu dem, wie kommt das? Warum sind wir Frauen so, ich würde nicht sagen anfällig, sondern ausgesetzt? Also ich behaupte, es hat viel mit Prägung zu tun. Es wird das von uns erwartet, dass wir an das denken. Also ich meine, helfen und unterstützen wird kleine Mädchen immer als Stärke angesehen.
Und es wird, die Buben müssen die Starken sein oder die Kräftigen sein. Und bei den Mädchen ist es, gehen sie trösten, bis lieb.
Also das wird schon
gut,
auch sehr...
Daran.
Ja. Also wir haben es noch bei typisch Mädchen Buben auch davon gehabt, dass einerseits es sehr lobenswert ist und bei Buben ist auch, du hast dann aber lieb geholfen. Weißt du, mein Mann, der hilft mir im Fall nicht beim Haushalt. Nee. Und er tut auch nicht babysitten.
Ja.
Es ist seine verdammte Pflicht als älterer Teil, schauen, dass wir eingekauft haben, dass gekocht ist, dass geputzt ist, dass gewickelt ist, dass geöpselt ist, dass umgezogen ist, dass abgeholt wird von irgendwo, von einer Sportveranstaltung, was auch immer.
Absolut.
Natürlich mit. Und das auch mit Absprache. Also dennoch, ich meine, wir haben jetzt ein paar Jahre Erfahrung als Eltern und wir trampen auch heute noch in Fallen rein, weißt du, wo ich finde, also das ist jetzt auch unnötig gewesen. Warum haben wir das nicht besser besprochen? Und dann kommt genau das. Warum haben wir das nicht besser besprochen? Und dann bin ich sage es ja auch, warum haben wir das nicht besser besprochen? Ich sage es nämlich etwa so. Weil ich dann gereizt bin, weil ich sauer bin, wie ich es vorher schon gesagt habe.
Ja.
Ich bin überlastet, ich bin hässig, ich bin überwältigt. Es ist wie eine Welle, die über mich drüber kommt. Und dann kommt da doch recht viel Impulsivität und Temperament durch.
Ja. Und ich finde, du beschreibst das irgendwie gut mit der Welle. Das wollte ich vorher eben auch noch sagen. Oder? Wenn der Mental Load so auf uns drauf ist, dann ist das eben auch bezeichnend, dass man dann eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Man kann dann häufig nicht mehr einfach sagen oder nicht mehr analytisch tragen, oder? Das Frontalhirn, das ist dann eben auch wieder, wenn es einem zu viel wird, dann ist man in den Emotionen, dann ist das Frontalhirn auch wieder ausgeschaltet und dann kann man eben wieder nicht mehr planerisch vorgehen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal meine Liste vor, das sind ja eigentlich nur 10 Sachen, wenn ich jeden Tag 2 mache, bin ich 5 Tage fertig, oder? Und dann wäre es ja eigentlich gar nicht mehr so wild. Aber wenn eben die mentale Last schwer wiegt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wenn einiges zusammenkommt und dann reagiert man über, ist gereizt, wird verrückt, es gibt vielleicht Streit und so, glaube ich, entstehen ja dann eben auch die Streit unter den älteren Paar, die dann auch sehr ausarten können. Ich glaube, das kennen ja auch ganz, ganz viele, oder? Der ich mache alles und du machst nichts und du siehst nichts und, oder? Und auch da haben wir ja dann, was du auch schon erwähnt hast, wieder die Prägungen oder die Glaubenssätze. Häufig, eben je nach Glaubenssatz, den man hat, aber häufig haben Frauen ja, wie du gesagt hast, die Glaubenssätze verinnerlicht, dass sie sich verantwortlich fühlen, dass sie harmoniebedürftig sind und dass sie dass sie denken, ja, dann mache ich es halt lieber selber oder auch perfektionistische Glaubenssätze haben. Wenn ich es mache, dann weiss ich wenigstens, dass es gemacht ist. Das ist so ein Klassiker, den ich in der Praxis sehr häufig höre. Oder, dass sich dann die Frauen halt sehr, sehr vieles aufladen und das übernehmen, weil sie sagen, ja, wenn ich es meinem Partner sage, dann funktioniert es eben nicht. Und das ist halt so ein bisschen etwas mit Trugschluss, oder? Ich meine, wenn man es natürlich dann auch nicht mehr zutraut und sich das eingeschliffen hat, dann sind das so ungünstige Strukturen und dann bleibt das dann auch so schön verlagert mit dem Ungleichgewicht, oder?
Genau. Und das stresst, oder?
Also, das führt ja dann auch im Gegenzug dann wiederum zu Unzufriedenheit. Das ist ja eine Katze, die sich in den Schwanz beißt.
Ja, genau.
Einerseits dann die Unzufriedenheit, dass ich alles muss machen. Gleichzeitig habe ich aber irgendwie aufgegeben und ab und zu explodiere ich dann als Mutter, weil ich das Gefühl habe, es ist mir alles zu viel. Oder? Und dann, ich sage es, wer sich dort wiedererkennt, oder? Dann bist du eigentlich schon so ein bisschen in der Spirale innen. Und dann ist es wie wichtig, dass man da anschaut.
Da sind wir ja bei dem akuten Stress versus chronischen Stress, wo man auch sehr gut
erkennt. Ja, das ist dann schon der chronische, ja.
Oder? Dann bist du drin. Oder? Dann wird es schwierig zum Rauskommen. Was ich hier noch möchte sagen, ist, ich habe so viele Mamas in den letzten 2 Jahrzehnten dürfen begleiten und es ist mir aufgefallen, dass alle Mamas in die Situation kommen, wo sie sagen, hey, jetzt ist einfach mal genug. Oder? Und das sind Frauen, die ich bis heute zutiefst beeindruckend finde und wie grössten Respekt habe, weil sie die Stärke haben, zum sagen, jetzt ist genug. Ich kann nicht mehr. Und das ist keine Schwäche, sondern es ist ein Aufzeigen eben von dieser Sauerstoffmaske sich anlegen und sagen, hey, ich kann im Fall nicht mehr.
Ja, aber idealerweise, gell, ich wollte jetzt auch nicht Spielverderber sein, aber idealerweise kommt es jetzt gar nicht so weit kommen, gell?
Genau.
Also, das sollte früher stattfinden können, dass es überhaupt gar nicht erst so muss sein, dass jemand so unter Druck muss kommen, gell? Es kann auch der Mann sein, aber es ist schon so. Also wenn man ja die Studie zum Beispiel vom älteren Burnout anschaut, dann sind sie ja ganz klar mit gute 2/3 oder ich glaube sogar bis 80%, wo Frauen, also Mütter betroffen sind und nicht Väter.
Ja.
Und eben, ein hoch erlebter Mental Load, das ist ein treibender Faktor, um dann in einer Erschöpfung und im schlimmsten Fall in einem Burnout zu landen. Weil das eben dann der chronische Stress ist, wo irgendwann man nicht mehr dagegen ankommt, oder wenn das Nervensystem im Daueralarmzustand ist und dann Anspannung folgt, Gereiztheit, schlechter Schlaf, schlechte Erholungsfähigkeiten und kein Antrieb mehr, bis zu kein Sinn erleben mehr, keine Freude mehr. Wo dann vielleicht im schlimmsten Fall dann plötzlich gar nicht mehr geht, oder?
Ich habe so viel von deinen Workshops auch noch mitgenommen, wo du das ja auch erzählt hast, weißt? Und darum habe ich jetzt gesagt, es hat mich, die Frauen imponieren mir, meine Patientenmamis, weil sie können sagen, hey, stopp. Und ich finde, teilweise sogar können sie früher noch stopp sagen, als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren, wo es einfach die aufopfernde Mutter ist, die einzig richtige Form von Mutter.
Ja, das Mutterbild der aufopfernden Mutter, ja, das ist so.
Und ich meine, das ist chronischer Stress, das ist Cortisol High Level, oder? Das Nervensystem ist aufgereizt, also du kannst wirklich das Wort so bildlich nehmen, dass einfach aufgerippte Nervenenden sind, weil alles ist
Sind dann wirklich gereizt und entzündet, ja.
Ja, genau, und dann kommt so viel dazu und ich meine,
also es geht ja auch Hand in Hand, gell? Ich meine, man redet von unseren psychischen Nerven, aber auch die physischen in unserem Körper mit Schmerzen und Entzündungserscheinungen und Erkrankungen, die dann noch dazukommen können, Psychosomatik, lässt grüßen, oder? Also das ist ja
richtig, ja.
Dann sehr vielfältig, wie sich dann der chronische Stress kann äußern, oder?
Ja, das haben wir ja auch besprochen gehabt. Also, es ist ja Psyche und Füße. Unser Geist und unser Körper ist nie voneinander getrennt. Es ist immer eine Wechselwirkung und der Körper sagt im Fall ganz klar, Amix, du musst einfach gut hören und gut anschauen, dann erzählt er dir schon, du hörst mal, jetzt bist du im Fall im roten Bereich, jetzt ist die Zeit, dass du eben Stopp sagst. Und dass du auch entsprechend tust, handeln. Weißt, das eine ist ja Erkenntnis, das andere ist dann das Handeln. Und das ist ja das Schwierige. Wir haben es ja auch, dass wir dann schon wissen, oh, jetzt ist viel, aber warum machen wir denn nicht?
Mhm.
Aber ich möchte eigentlich nochmal zurückkommen, weil du einfach doch viel mehr die Expertise hast. In der Familie ist ja meist die Frau, die unter der Mental Load dort leiden.
Mhm.
Kannst du vielleicht noch erklären, weißt, woher das Ungleiche kommt? Du hast es vorher schon erwähnt gehabt. Habe ich es richtig im Kopf? Etwa 80% sind Frauen betroffen.
Vom Burnout? Vom älteren Burnout? Genau. Ja, das.
Genau, vom älteren Burnout. Ich bin jetzt irgendwie gesagt, vom Mental Load, Belastung, Cortisol.
Ja, aber ich habe einfach gesagt, dass ein höherer Mental Load ist natürlich ein treibender Faktor. Oder? Das ist ja wie der Stressor. Also in ein Burnout da gibt es ja nicht einen Faktor, der in ein Burnout hineinführt, sondern verschiedenste Faktoren, die dort reinführen. Oder? Aber ein hoher Mental Load, eben, der führt ja zu Stress, zu Stressempfinden. Genau, eben, und ein hoher Mental Load, der führt einfach zu Stress. Das ist ein Stressor. Und wenn dein System aus der Balance gerät, oder, und du mehr Stressoren hast, als dass du Ressourcen hast, um das auszuhalten, oder, dann läuft das in eine Erschöpfung rein. Aber du hast gefragt, warum als da häufiger Frauen betroffen sind. Und ich meine, da gibt es keine eindeutige Antwort, aber etwas ist sicher, sind sicher die Prägungen, oder, dass Frauen einfach die soziale Verantwortung übernehmen für die Familien und einfach die Rollenbilder, wo wir einfach auch gross geworden sind. Und mir fällt eben schon auch auf, dass heutzutage, es ist ja sehr viel gegangen in den letzten 50, 60 Jahren, dass Frauen jetzt dürfen sich in die Berufe verwirklichen. Und das sollen sie auch unbedingt, das wollte ich überhaupt nicht kleinreden. Aber durch das ist auch individuell wie so der Druck und der Anspruch irgendwo gestiegen, ja, ich will ja nicht nur Mutter sein, sondern ich will und sollte mich ja auch beruflich weiterentwickeln. Mhm. Ich möchte mich auch absichern, finanziell. Oder? Ehen sind heute auch nicht mehr so stabil, wie sie noch früher waren. Ich will das nicht werten. Das ist auch gut, dass man aus einer Ehe kann aussteigen kann, die einem nicht gut tut. Aber es sind einfach Sachen, die Entwicklungen auch soziokulturell, die auch dazu beitragen, dass für die Frau jetzt also vor 60 Jahren hat es noch gelangt, eine Mutter zu sein, oder? Und jetzt musst du eine Mutter und eine Karrierefrau sein. Und und die Frauen haben dann doch die Doppelrolle. Jetzt sind aber doch statistisch gesehen die meisten Frauen nur Teilzeit, die meisten Mütter sind Teilzeit arbeitend und nicht Vollzeit arbeitend, oder? Und meistens ist der Mann höher prozentig am Arbeiten und vielfach sogar ist der normal im Vollzeitjob. Und wenn jetzt natürlich ein Mami Teilzeitarbeit nachgeht, aber trotzdem noch die Vollzeitverantwortung hat für eine Familie, dann hat sie einfach weit mehr als 100%.
Ja, genau. Das ist der springende Punkt.
Genau. Und dann wird häufig einfach, das wollte ich nicht einmal irgendjemandem böse Absicht unterstellen, aber es wird implizit, wird doch dann einfach erwartet so, ah ja, sie schafft ja nur 50% und dann kann sie ja automatisch Kind auch noch in die Kita bringen oder abholen oder an den Tagen, wo sie dann da ist, macht sie die Hausaufgaben mit dem Kind, oder? Also da wird wie, es passiert wie automatisch, dass dann häufig die ganz oder zumindest ein Grossteil von der Verantwortung von der familiären Aufgaben dann auch auf die Frau geht, weil sie hat ja noch freie Tage.
Genau, frei vor allem.
Aber dass sie in diesen freien Tagen natürlich, ja, frei von der Arbeit, genau. Also das ist das
unbezahlte Care-Arbeit.
Ja, das ist das Verständnis, es ist immer die gleiche. Wir können da nichts Spannenderes bringen, es ist immer wieder die gleiche Leier.
Also ich werde ja immer noch bis heute manchmal so gefragt,
wer schaut auf deine Kinder, ja?
Wer schaut? Ja. Habe ich gesagt, ja, die Kinder haben auch einen Vater, der schaut mal auch. Also es ist, mein Mann ist noch nie heimgekommen und hat gesagt, hey, heute bin ich viermal gefragt worden, wo meine Kinder sind. Nicht einmal, Elian, wirklich nicht. So, ja, jetzt bin ich kurz hässig, aber das ist, weil es mich einfach wirklich ärgert. Ich weiss nicht, warum. Manchmal denke mein Film, ganz ehrlich, mein Film ist, was glaubt mein Gegenüber, wie ich mich daheim organisiere. Mhm. Weißt du? Also, das Lustige.
Ah, die hast dich, die hast sich selber überlassen, die Kinder. Ich, ja. Wird es schon schaffen.
Also ich hatte dann mal eine
Spiel. Nein, natürlich wirklich, hast du es so organisiert, ja.
Da bin ich dann schnippisch gewesen. Da hat's mir wirklich, habe ich gefunden, hey, weißt, eine Frau, eine andere Frau, eine Mutter, eine andere Mutter, fragt mich das Gegenüber, ja, du bist aber auch viel unterwegs, wo lässt denn deine Kinder? Dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, du bist genauso viel unterwegs, wenn du mich ja jedes Mal siehst, wo lässt du deine Kinder? Und dann habe ich nur so einen Moment Stille und Blinzel, Blinzel, habe ich gefunden, ja, hey, im Fall, weißt, wir sitzen alle hier im gleichen Boot, wir haben alle organisiert, wir haben alle Absprachen gehalten, wir haben alle wahrscheinlich Wochen vorher geschaut und geredet und in Agendas hineingeschrieben, eben meine Schreibfaulheit hat ein bisschen abgenommen, dank dir, Elian, dass wir das ganz klar abmachen, dass es eine ganz klare, eindeutige, ich hätte schon gesagt, rechtswirksam, nein, aber es ist einfach so unumstritten.
Rechtsgültig, wie es halt sich jemand nicht am Vertrag.
Mein Mann ist Jurist, ich finde das so die Begriffe von ihm. Nicht, dass er das zu mir sagt, überhaupt nicht, sondern es ist bei uns einfach dick gerade in den Stein gemeißelt. Ich will damit das
nein, aber es geht doch um Verbindlichkeit. Ich finde, du sagst ja gerade etwas Wichtiges, wo man sich einfach irgendwo muss können darauf verlassen. Ja. Noch etwas anderes, was mir in den Sinn gekommen ist, zu dem, was du gesagt hast, oder wo wir diskutiert haben, eben warum es meistens bei der Mutter ist und nicht beim Vater, das haben wir jetzt so ein bisschen angeschaut. Aber warum dass es auch so schwierig ist, dass eigentlich zwei Personen führen? Und da kommt mir halt schon in den Sinn, gell? Wenn du in ein Unternehmen schaust, dann haben die meisten Unternehmen haben auch eine Führungsspitze. Die haben jemanden, der Chef ist. Und es gibt nicht so viele Unternehmen, wo du eine Doppelspitze hast. Oder du hast vielleicht Co-Leitungen und Stellvertretungen. Und eine Stellvertretung macht eigentlich ja wiederum das, was der Chef auch macht, oder? Also schon im Sinne vom Vorgesetzten. Also ja, es bringt dann jeder schon vielleicht seine eigene Note rein. Und so ist es doch bei den Eltern ja auch. Also irgendjemand hat doch einfach die Hauptverantwortung. Bei uns bin ich das, ganz klar.
Ja. Weißt du, was ich das dir auch sagen? Ja, weißt du noch, dass ich gesagt habe, ich bin die Regierung, dass meine Mami gesagt hat, Moment, ich muss die Regierung fragen.
Genau.
In Italien in den Ferien hat meine Mama auch versucht, so irgendwie, ich weiß nicht mal, ich habe es einkaufen, hat darauf gesagt, ja, ich muss zuerst die Regierung fragen. Und hat gesagt, oh nein, nicht die Regierung fragen, die sind alle korrupt.
Ich weiß nicht, kann man dich bestechen mit etwas?
Kannst du versuchen.
Yeah.
Was mich noch interessiert, wenn wir hier auch ein bisschen dabei sind, weißt, wir haben ja jetzt geredet, wie wir es machen. Und was reduziert den Mental Load? Was wäre denn eine Strategie? Wir zwei haben ja irgendwo auch herausgefunden, dass wir müssen ein gewisses Konstrukt, ein gewisses Ding haben. Also ich habe ja irgendwann mal eingestanden, ich kann nicht alles in meinem Kopf mehr merken. Auf jeden Fall. Ich bin ja sehr faul, das haben wir ja herausgefunden, schreibfaul. Aber mit zunehmender Kinderanzahl, wenig Schlaf, mehr Aktivitäten und Arbeiten, sind es eben sehr viele Bälle, wo ich am Jonglieren bin. Und dann kann ich mir einfach nicht alles merken.
Hey, gell, das Thema Mental Load ist bei mir ja mit den Klientinnen und Klienten und auch in den Workshops ist das ja ein riesen Thema, wo ich immer wieder daran arbeite. Und wir können Mental Load nicht eliminieren. Ich glaube, das ist wirklich eine Schattenseite von unserem heutigen Alltag, von unserem vielfältigen Alltag, wo auch ganz, ganz vieles bietet, wo mega viele Chancen und Möglichkeiten bietet, aber das hat halt eben auch seinen Preis. Und zwar auch seinen Preis, eben, dass wir ganz viele Entscheidungen müssen treffen. Wir können ganz viel machen, deswegen müssen wir aber auch ganz viel organisieren. Früher hast du einfach in deinem Dorf gelebt, hast irgendwie drei Häuser weiter geschafft und dann bist du irgendwie ins Resti gegangen nebendran und dort hast du deine Kollegen gehabt und that's it, oder? Also da ist es einfach noch viel einfacher gewesen. Und ich glaube, in unserer Welt ist einfach die Komplexität, die ist hoch. Und das ist eine Illusion, wenn du würdest sagen, hey,
das kriegen wir jetzt einfach alles weg, oder ich müsste jetzt einfach noch so perfekt organisiert sein, dann nachher ist das weg, sondern man muss da ein bisschen auch an den, ja, an verschiedenen Stellschrauben ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist eine Analyse einmal von allem. Und zwar, Mental Load ist dadurch definiert, dass es eben so die unsichtbaren Sachen sind, die zu der Dauerbelastung führen. Und da muss man mal schauen, wie man das kann sichtbar machen kann.
Mhm.
Ja, weil es gibt ja auch sonst Konflikt in der Beziehung und man kann gar nicht sagen, wo also man Hilfe braucht, und der andere weiss gar nicht, was ich eigentlich alles mache, und umgekehrt auch. Mhm. Ja.
Mhm.
Und da habe ich so verschiedenste Übungen, die ich amigs mache, sei es zum Beispiel mit einem Belastungsfass, wo man mal aufschreibt, was ist alles in dem Fass inne. Das ist eine Möglichkeit, um zu schauen, wann läuft es denn amigs über. Oder etwas anderes, ganz Banales, ist wirklich einen Wochenplan einfach mal aufschreiben, wie ein Stundenplan früher in der Schule. Das hat man ja meistens für Kinder, wenn sie dann schon in die Schule gehen. Dass man für sich, für den Familienalltag einen Stundenplan schreibt. Wer geht wann arbeiten, wer bringt Kind wann, wie, wohin, wer bringt sie in Musik, wer macht es Mittag, wer macht es Vieri, an welchem Tag und, und. Also ganz bis ins Detail. Mühsam, blöd und langweilig. Und oh nein, ich will mich ja eigentlich gar nicht mit dem auseinandersetzen, weil es stresst mich ja schon genug. Aber das Problem ist, wenn man das nicht genau anschaut, dann weiss man auch gar nicht unbedingt, was einem denn eigentlich so stresst. Und wenn man,
und die Partner weiss es eben auch nicht.
Genau, das ja genau, um das geht es. Genau, und da rege ich immer dazu an, dass man so Sachen gemeinsam macht. Oder eben unter anderem vielleicht eben dann auch mit Hilfe von einer Fachperson, dass man so Sachen anschaut. Das muss auch nicht gerade immer eine Psychologin sein, das kann auch eine Familienberaterin sein oder jemand von der Mütter-Väter-Beratung oder so, dass man mal so anschaut, wie sieht denn unsere Woche aus und wo habe ich denn vielleicht besonders hohe Belastung und welche Sachen könnte ich dann einfach nur schon mal strukturell vielleicht verändern, wo brauchen wir zusätzliche Hilfe. Wo gibt es etwas, wo ich ganz klar merke, das möchte ich vielleicht abgeben, und mein Partner, Partnerin sagt, hey, kein Problem, das übernehme ich. Oder? Aber das sind alles die Sachen, wenn man die nicht gezielt anschaut, dann gehen die unter. Weil was ich mega oft in der Therapie höre, ist so, dass, ja, und dann habe ich es halt noch schnell selber gemacht.
Ja, genau.
Ja, und dann habe ich das halt auch schon gemacht, weil ich habe keine Lust gehabt, irgendwie zu diskutieren. Und ja, ich bin zwar schon müde gewesen, aber ja. Und dann passiert das on und jeden Tag grüßt das Murmeltier. Und das
läuft dann dich völlig
einfach so weiter. Und du übergehst dich selber, und zwar notorisch, chronisch. Und es wäre eine Illusion, dass dein Gegenüber, also ich meine, vielleicht gibt es manchmal, und das ist auch nicht böse gemeint, aber dein Gegenüber kommt nicht plötzlich und merkt, hey, ich merke, du hast gerade so viel zu tun. Die Person ist vielleicht in ihrem eigenen Film. Oder? Ja. Und merkt das nicht, dass sich das belastet, wenn du das nicht sagst.
Ja. Hey, und, wie viele sagen das?
Ja.
Ich habe 20 Jahre immer alles müssen machen, finde ich eh schon schlimm, immer und alles.
Ja, und aber das ist auch nicht fair. Du kannst nicht jemandem nach 20 Jahren die Abrechnung präsentieren. Du hast mir nie geholfen. wieso hast du nichts gesagt? Gell? Also eben, aber nur mit dem Sagen ist es dann auch nicht gemacht. Also da muss man schon dann ein bisschen tiefer in die Kommunikation dann einsteigen. Aber das sichtbar machen ist sicher das Erste. Und da kann man vielleicht, macht jeder selber mal einen Plan und schreibt auf, vielleicht macht man das gemeinsam, vielleicht macht man es begleitet, und dann wirklich das Kommunizieren darüber. Das Schauen, was ist für mich stressig, was mache ich gern, was mache ich gut, was kann ich nicht so gut, was kann mein Partner, Partnerin vielleicht besser. Und was auch ganz wichtig ist, was da ein Effekt aus ist, ist die gegenseitige Wertschätzung. Weil es ist so oft so, dass man voneinander gar nicht weiss, was der andere oder die andere überhaupt alles macht.
Yeah.
Weil eben, du merkst es ja, das Typische an Mental Load, du merkst es ja oft erst dann, wenn es mal nicht funktioniert. Aber für die alltäglichen Sachen, die eigentlich immer funktionieren, finde häufig wenig Wertschätzung statt und wenig Dank.
Das finde ich etwas so Wichtiges, was du gerade angesprochen hast. Die Wertschätzung und der Dank. Und es ist gerade kürzlich ist in den Medien etwas gewesen, wo auch jemand, ein Mann, gesagt hat, 20 Jahre ist das gut gelaufen und jetzt kommt meine Frau und sagt, es passt ihr doch nicht mehr. Das ist jetzt ein anderes Thema, was man jetzt da über männliche Idealvorstellung und welche Rolle Frauen sollen haben. Ich finde, es ist wichtig, dass du kannst sagen, hey, für mich stimmt es im Fall nicht mehr.
Ja.
Weißt, das Nein sagen oder eben sagen, für mich ist jetzt genug, ich mag nicht mehr, ich will das so nicht mehr, eben das Stopp.
Es ist ja auch ein Dreiwachsen, gell? Es ist ja nicht, das ist ja nicht, du kommst das Kind über und nachher hast deinen Arbeitsvertrag signiert mit der Job Description für die nächsten 20 Jahre, oder? Also, nein, ich meine, auch wenn du den Job annimmst, dann hast du eine Aufgabenbeschreibung, wenn du dort anfängst und das kann sich ja auch verändern oder du kannst es als gewisse Sache als belastend empfinden und so ist das mit der Elternschaft auch. Ein Baby zu haben und vielleicht als Mutter durchs Stillen und so weiter vielleicht mehr involviert sein, aber nachher vielleicht auch wieder in eine Veränderung kommen, wenn du merkst, Kind geht in Kinski oder du machst beim Job wieder irgendwie etwas oder veränderst dich wieder. Das ist ja nicht etwas Statisches. Und ich glaube, da müssen Paare immer irgendwie in einem Austausch sein. Und die Kommunikation, die sollte einfach nicht ins Stocken geraten. Und ich weiss, das ist in einem stressigen Alltag eben schwierig. Und in einem Alltag, wo der Mental Load einem erdrückt, mag man dann nicht auch nur ein Gespräch darüber führen, sondern man ist dann quasi froh, wenn man sich mit dem Shit nicht noch länger muss auseinandersetzen.
Genau.
Aber wie ist das mit der Fürze verstinkend und oder durch so einen Spruch, oder?
Es gibt genau, es ist ein Unterschied, ob es ein Furz oder echte Scheiße ist.
Ja.
Aber meine Kinder wären jetzt wieder so, oh Mutter, bitte.
Ja, okay, ja, wir sind peinlich, sorry. Es hören ja keine Teenies uns zu. Mal meine Kinder hören uns im Fall amix zu. Es ist so herzig. Sie sagen dann bei der Mami, ich habe deinen Podcast gelassen, die Grosse. Mal schauen, ich es noch. Ja, sorry.
Ich finde, es darf Platz haben, dass wir immer noch sehr, sehr Freude an unseren Kindern haben. Manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Mhm. Aber noch ganz schnell weniger und mehr darf ich noch schnell einschieben.
Unbedingt.
Magst du dich erinnern, ich hatte es doch noch gehabt, wegen der Verantwortung abgeben und so. Wir haben wieder einen Städtetrip gemacht. Und ich bin halt auch nicht so beflissen mit ausländischen Strassen. Ich bin auch nicht so beflissen mit ÖV im Ausland. Ich meine, es ist eine neue Stadt.
Es ist überall anders, gell?
Richtig. Und dann haben meine Kinder angefangen zu sagen, wo müssen wir hin und wenn müssen wir aussteigen? Und dann habe ich irgendwann mal gefunden, hey, langsam, ich muss auch nachschauen. Oder du schaust nach. Weißt du, und dann so. Und irgendwann, mega cool, hat einer der Grossen gesagt, Mami, sag uns doch, wo wir müssen hingehen. Weißt du, mit Zahlen und Haltestellen und also Zahlen, Nummern, ich sage jetzt Tramli 348.
Ja.
Oder dort und dort hin, so. Dann wissen wir das, dann können wir mitdenken. Und dann ich, oh hey, ich danke dir, dass der Vorschlag von dir kommt. Und schon
also allein du hast auch ein bisschen müssen aus deinem Muster rauskommen, dass du eigentlich immer alles managen oder? Ja. Ja,
das ist eine schreckliche Eigenschaft von mir.
Entschuldigung.
Das immer wieder.
Aber das können wir ja nicht dafür. Ich meine, weißt du wirst Mutter und du bist verantwortlich für in unserem Fall gerade zwei, drei kleine Leben aufs Mal und du musst die Verantwortung tragen für alles. Oder? Ja. Fürs Überleben. Und dann musst sie über die Jahre hinweg musst sie nach und nach wieder abgeben. Kinder kommen in die Autonomieentwicklung und wir müssen dann eben auch wieder ein bisschen Autonomieentwicklung durchmachen, richtig, dass wir irgendwie auch Sachen abgeben und hey ja, das ist im Fall gar nicht so einfach. Und Frauen müssen eben auch, ich rede jetzt halt eben, ich mache es jetzt halt auf die Richtung, weil es meistens Frauen sind, Frauen müssen eben ihren Männern auch etwas abgeben und ihnen auch etwas zutrauen.
Ja.
Und ich weiss, nur es kommen so jetzt viele Abers, ich höre sie schon indirekt an ihren Kopfhörern, die sagen, ja, aber das mache ich ja, aber er macht es dann nicht. Und dann sage ich, ja, hey, meinen im Fall habe ich auch nicht, aber dann diskutieren wir eben auch das. Dann
ja,
diskutiere ich
so
auch das und sage so, weißt du, wie soll ich es dir denn sagen? Oder wie machen wir es denn? Weil ich will nachher auch nicht die sich wiederholende Kuckucksuhr sein, die dann irgendwie alle paar Tage wieder
der Papagei
und wieder der Papagei, ja.
Ja,
und wieder
genau
das Gleiche sagt. Das ist ja für alle ja blöd. Und ja, und da kommen wir aber dann auch zu dem Punkt, gell, das ist halt dann eben delegieren und nicht abgeben. Weil wenn ich natürlich nur jemandem sagen, was er machen soll, dann habe ich nicht die ganze Verantwortung abgegeben. Und das ist sicher richtig auch noch ein wichtiger Input. Also wenn ihr eben dann analysiert habt, welche Sachen gibt es zum Machen bei euch im Haus, im Haushalt, in der Familienplanung, wer übernimmt was, dass man dann die ganzen Bereiche muss die Verantwortung abgeben. Und das beinhaltet nämlich nachher auch, dass dann der oder diejenige, wo der Verantwortungsbereich hat, auch die Konsequenzen davon trägt.
Genau.
Ja, also wenn dann zum Beispiel irgendwie, wenn du verantwortlich bist, dass deine Kinder in der Kita, sie in die Kita bringen und Kita verantwortlich bist, dann musst eben aber auch du dann der oder die sein, wo dort registriert ist, dass es dann auch dir anruft, wenn das Kind keine Regenjacke hat.
Zum Beispiel. Oder hinblicken dich jetzt bei meinen Teenager, dass sie jetzt in das angeführt werden. Es hat ja immerhin jetzt schon mal Früchte getragen, dass eins von den Grossen gesagt hat, gib mir die Information, dann kann ich mich an das erinnern. Ich meine, anders haben sie kein Übungsfeld. Sonst ist Übungsfeld im Fall erst in einer Partnerschaft oder sogar erst in einer Elternschaft. Und dann, sorry,
ja, dann wird es eben wieder. Also, Kinder können im Fall eigentlich froh sein, und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Input, dass man Kind so früh wie es geht, altersgerecht mit einbezieht. Und das kann im kleineren, Kleinkindalter, jüngeren Alter anfangen sein, mit gewissen Ämtern, wo man einfach hat, oder? Und zum Beispiel tischen, oder? Und wenn man nicht tischt, dann gibt es einfach. Es gibt einfach erst das Essen, wenn auch getischt worden ist, weil sonst kann man es ja nicht essen. Und das sind dann so auch logische Konsequenzen.
Ist übrigens auch noch eine Studie, wo, eine Langzeitstudie, die wir jetzt festnageln, wo besagt, dass die Kinder, die früher in der Kindheit Verantwortungen übernommen haben, altersentsprechend, wie du jetzt gerade gesagt hast, Tisch decken oder Wäsche zusammenlegen, Geschirrspüler ausräumen, dass die im späteren Leben viel glücklicher, viel selbstständiger sind, viel selbstwirksamer sind und das dann sich auch auf ein glückliches Leben rausläuft.
Lebenszufriedenheit, gell? Ich glaube, ich habe das in den Studien auch einen Artikel darüber gelesen gehabt. Das ist so. Und es geht doch auch darum, dass wir dann nicht selber so, ja, eben, man kommt zu so einer, wenn man so erdrückt ist von dem Mental Load und merkt, man kommt in so eine Gereiztheit und dann kommt so eine passiv-aggressive Ding. Und ich meine, manchmal habe ich auch das Bedürfnis, irgendwie die Wäsche, die Kind noch nicht irgendwie versorgt haben, ihnen jetzt irgendwie mit ins Bett hineinzustellen, oder? So nach dem Motto, da hast du es. Und
ich auch.
Also, ich glaube, es ist ja ein bisschen normal. Aber man muss es einfach ein bisschen im grünen Bereich behalten und eben, ich erkläre ihnen dann halt auch. Und schau, jetzt ist eure Wäschmaschine fertig. Also die drei Grossen. Und sage ich, jetzt möchte ich bitte, dass ihr die aufhängt. Die Wäschmaschine ist fertig. Ich das wasche, ich das sortiere. Für das übernehme ich im Moment Verantwortung, oder? Aber hängt es auf. Weil erstens mal, ich weiss auch schon gar nicht mehr, wer jetzt welches unterliebli T-Shirt irgendwie jetzt zum Teil auch anhat, wenn sie die ähnlichen Sachen haben. Bei den Grossen, bei den Bullis und so, weiss ich schon. Aber bei den anderen Sachen weiss ich doch das zum Teil gar nicht. Und dann müsst, wenn ihr die Sachen wieder haben wollt und wenn ihr häufig wollt Outfits wechseln, dann müsst ihr irgendwie auch da mithelfen. Sonst ist dann der Schrank halt irgendein leer. Es ist auch schon geil, dass keine Unterhosen mehr im Schrank gehabt haben.
Ja, genau, logische Konsequenz.
Ja, ist dann halt irgendein so, genau. Also dann kommt der ganze, ich sage jetzt mal, mein Wäschbetrieb kommt halt ins Stocken, wenn sie nicht mithelfen, oder? Und das passiert dann halt irgendwann. Und so Sachen muss man einfach immer wieder erklären und mit einbinden.
Einmal
und
mehr.
Man hilft ja damit nicht nur sich, das ist nicht egoistisch, aber man hilft allen, man hilft auch dem Kind, Verantwortung können zu tragen und dann auch ein fähiges Wesen zu sein, wenn man dann einmal einmal auszieht, wo da seinen Haushalt irgendwie einigermaßen im Griff hat.
Also wie gesagt, wir wollen hier keine Erziehungsformen propagieren. Du kannst natürlich schon dein Leben lang als Mami deinen Kindern die Unterwäsche bügeln, zusammenlegen und in den Schrank legen. Und wenn dein Kind dann einmal ausziehen sollte, musst du dann halt schauen, dass dein Partner das dann auch für dich macht. Ist eine Möglichkeit. Es ist eine Form, so zu leben. Für mich war ganz klar, ich laufe dann noch schneller weg, als ich Hallo gesagt habe. So. Männer, nein, sorry, ehrlich. Die Zeiten, wo wir noch datet haben, Elian, das ist doch der Typ Mann, wo wir beide rückwärts weggelaufen sind. Wir brauchen, also ich wollte nicht eine Ersatzmami sein mit einem Special Plus, oder? Nein, wirklich nicht. Also es gibt ja Freundschaft Plus und dann das wäre
Rolle Haushaltshilfe Plus, oder was?
Ja, irgendwie so. Nein, also für mich ist das nicht die Rolle, die ich für meine Partnerschaft haben will. Und ich möchte das auch nicht für meine Kinder, ehrlich gesagt. Ja. Ich wollte nicht das vorleben. Und
was nein, sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Gell?
Einmal mehr. Was ich auch noch wichtig finde, ist, was ich auch sehr gelernt habe, weil ich reg mich ja dann so auf, wenn das Zeug sitzt, ist halt so, am Wetter ein bisschen, den Wäschkorb und die Kleider und blablabla, dass ich dann auch merke, stopp, Karin, jetzt ist Zeit, dass du eine Pause planen. Komm mal wieder in Ease. Von der manuellen osteopathischen Therapie haben wir das Wort in Ease kommen. Dass ich auch mehr kann aneignen, mich zu entspannen. Also da sind wir wieder von dieser mentalen Anspannung zu der körperlichen Entspannung. Und das tut schon gut.
Ja.
A. B. Du musst es trainieren.
Ja. Also du sagst jetzt gerade etwas, auf das möchte ich auch noch gerade eingehen. Ich hatte ja vorher den Sympathikus erwähnt, wenn du im Daueralarmzustand bist, wenn du immer das Gefühl hast, ich darf nichts vergessen, ich muss. Und der Gegenspieler ist ja der Parasympathikus, also der Teil vom vegetativen Nervensystem, der uns hilft zum Entspannen. Und den kann man eben auch trainieren. Und da ist es auch wichtig, dass man einfach immer mal wieder so Sachen einflüssen lässt. Und das muss jetzt nicht spezifisch sein, gerade auf einen Stress, sondern das kann auch generell im Alltag sein, dass man einfach sagt, ich mache etwas wie gehe spazieren gehen oder ich gehe ins Yoga oder ich gehe sitze draußen und trinke einen Tee und meine Blümchen pflegen oder irgendetwas, was mich einfach wirklich entspannt. Oder ich mache ein paar Atemübungen. Es ist wirklich auch etwas sehr, sehr Hilfreiches, wo nicht viel Zeit in Anspruch muss nehmen und wo du vor allem überall auch kannst machen. Also der Parasympathikus einfach wieder das Entspannen lernen, das hilft generell zum entspannt bleiben in Situationen, wo dann das Gemüt auch aufgeht und es hilft zum Beispiel auch, seine Erholungsfähigkeit wieder zu stärken. Oder wenn man jetzt merkt, hey, ich kann mich schon gar nicht mehr richtig erholen. Ja. Und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, also zum Beispiel auch noch PMR oder Qigong oder Tai Chi oder verschiedene
Entspannungsverfahren.
Ja.
Oder, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, oder man geht an einen von deinen Workshops und lernt man das nämlich alles. Und zwar die Theorie, was man kann machen für die Familienresilienz. Und du hast ja ganz neidisch, du hast ja jetzt noch die Yoga-Ausbildung gemacht, wo du auch noch den körperlichen Anteil mit reinnimmst. Also das Psyche und Füße, das verbindet. Das will ich jetzt einfach
erwähnen. Danke. Ja, so Emotionsregulationen, so Techniken, genau. Die kann man natürlich auch erlernen, um sich entspannen und können besser regulieren. Aber jetzt mal abgesehen von Entspannungstechniken, das Pausen einplanen, also das ist schon wichtig, oder? Und dass man einfach auch in diesen, ich sage jetzt, Wochenplan haben wir vorher angeschaut, oder? Und Strukturen. Also, schaut, wie ihr eure Woche, euren Alltag könnt gestalten und planet bewusst Pausen ein. Weil es ist eine absolute Illusion, zu glauben, ja, ich mache dann Pause, wenn ich alles gemacht habe. Oder? Dann mache ich dann Pause, wenn die Kinder ausgezogen sind.
Oder, ja. Dort hilfst du also, wahrscheinlich beim Zügeln.
Genau, dann, und dann, weißt, ja, dann so, hilfst du beim Zügeln sind. Und dann kommen Grosskinder. Ja. Also dann machst du nie eine Pause. Oder? Also Mental Load durch Elternschaft lässt dir keine Pause. Du musst sie dir nehmen. Du kannst nicht, aber du kannst nicht das Gefühl haben, ich mache dann Pause, wenn alles fertig ist. Und da helfen eben auch wieder gewisse Strukturen und Listen. Wenn du sagst, okay, ich schreibe die Sachen auf, dann vergiss ich sie auch nicht. Und ich mache zwei oder drei Sachen und dann mache ich eine Pause. Und alles andere mache ich morgen. Also deswegen sind die Instrumente eben schon auch wichtig. Und bei den Strukturen, da ist es wichtig, dass die... Entschuldigung. Bei den Strukturen, da ist es wichtig, dass man die Sachen, die wiederkehrend sind, dass man da das immer ein bisschen gleich macht. Weil das reduziert dann einfach den Planungsaufwand. Ja, dass du Routinen findest in deinem Alltag. Eben, wer geht, wann geht posten, wer bringt die Kinder, wann, wie, wo hin. Dass man nicht immer muss alles wieder von Neuem jeden Tag planen und diskutieren. Das ist ja hilfreich. Und dazu rate ich auch immer zu einem so Familienmeeting, vielleicht am Sonntagabend oder Sonntagnachmittag, wo sich die Eltern zusammensetzen, altersentsprechend je nachdem auch mit den Kindern, und auch schauen, was ist nächste Woche los. Aber ja, damit auch alle Bescheid wissen. Und dann kann man dann eben wieder die Sachen besprechen und sagen, okay, da kann ich wirklich etwas an Verantwortung abgeben, statt eben nur delegieren, sondern dass man das wirklich konzentriert miteinander bespricht.
Was ich hier noch wichtig finde, ist das, was man schon bei bedürfnisorientiert gesagt hat. Du bist verlässlich, du bist vorhersehbar und du bist zuverlässlich. Verlässlichkeit ist etwas, was ich manchmal denke, was in der Elternschaft sehr unterschätzt wird.
Ja.
Wenn du das deinen Kindern auch kannst vorleben, also sei das jetzt als Mami oder wie auch als Physiotherapeutin, ich bin gleich, ich bin da, ich bin vorhersehbar, ich halte, was ich sage und ich sage, was ich meine Haltung ist, das sind schon ganz, ganz wichtige Punkte.
Ja.
Und eben, es reduziert am Ende Stress.
Ja. Ich glaube, halt, die Herausforderung ist eben dann, wenn du als Mutter, und ich meine, das kenne ich ja phasenweise auch, das ist ja nicht das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur, weil ich zu dem Thema arbeite, dass ich deswegen nie einen Mental Load hätte. Ich komme manchmal auch irgendwo in einen Strudel rein, wo ich denke, hey, shit, nein. Also jetzt muss ich zuerst mal wieder Bremse ziehen und sortieren, weil es geht einfach nicht alles. Und wenn ich selber dann so belastet bin von dem Mental Load, den ich gerade trage und ich gerade irgendwie überlastet bin, gereizt bin und auch impulsiv werde oder unsicher bin, mein Nervensystem, oder ich meine, meine Kinder, die spüren das.
Ja, das ist so.
Und dann ist das Potenzial für irgendwelche Mental Breakdowns bei den Kindern und für Vergessen und Stress, ich gebe den Stress weiter auf meine Kinder. Und dann kommt man in so einen Strudel rein, oder? Und dann ist das wirklich schwierig, amigs da wieder rauszukommen. Und dann kann man eben auch die Verlässlichkeit, den Leuchtturm, wo man eigentlich seinen Kindern als Orientierung sollte sein, kann man dann auch nicht mehr so gut sein. Dann ist man so ein bisschen im Sturm, sage ich mal. Dann kommen die Wellen und peitschen gegen den Leuchtturm, oder? Und dann ist es wichtig, wieder so zurückzufinden, so, okay, Moment mal, Fels in der Brandung, Leuchtturm, Pause machen, zuerst eine Pause, bis ich wieder runtergefahren bin und dann kann ich auch wieder Orientierung und Halt bieten. Ja, also es ist eine komplexe Sache, gell? Es fordert.
Es ist sehr ein schönes Bild und es ist sehr komplex und darum kommen wir zu uns einen goldenen Drei, damit alle die drei guten Sachen können mitnehmen. Magst du gerade anfangen?
Gerne. Ja, es war gar nicht so einfach, das irgendwie rauszukristallisieren, gell? Was da so die drei wichtigsten Essenzen sind. Aber wir haben uns für Folgendes entschieden. Wir möchten euch sagen, als Erstes, sind euch bewusst, Mental Load ist eigentlich nicht gehirnfreundlich. Also der Mental Load hält dich in einem Spannungszustand, weil du nie fertig bist. Dein Belohnungserleben bleibt aus und das ist sehr frustrierend. Und darum bist ganz bewusst liebevoll mit dir und gönn dir Pause.
Das Zweite ist, schaff verbindliche Strukturen und Rituale, damit Last vom Familienalltag auf verschiedenen Schultern verteilt werden kann, Altersentsprechend sollen auch Kinder mit einbezogen werden.
Der dritte Punkt ist, gereizte Stimmung und passiv-aggressive Verhaltensweisen sind bei höherem Mental Load zwar verständlich, aber nicht zielführend. Wichtig ist es, dass ihr schaut, dass ihr immer eure Bedürfnisse klar formuliert und wertschätzend miteinander kommuniziert.
Das hast du am Schluss sehr schön gesagt. Danke dafür.
Sehr gern.
Hey, schön war es mit dir. Ja,
mit dir auch. Danke dir. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Ciao, Elias. Ciao.